Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Uli Schäfer. Schönen guten Abend. Und es geht direkt los mit der Fußball-Bundesliga. Zum Start der Rückrunde standen sich am Abend im Westduell Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund gegenüber. Reporter Armin Lehmann war begeistert.
Es war ein grandioser Start in die Rückrunde. Ein 4:2 im Borussenduell für Borussia Mönchengladbach. Eine turbulente erste Halbzeit. Gladbach mit der Führung. Erling Haaland mit einem Doppelschlag und plötzlich war der BVB vorne. Aber Nico Elvedi mit seinem zweiten Tor in diesem Spiel sorgte nach einer guten halben Stunde für den erneuten Ausgleich. Nach der Pause dann Gladbach vor allem das gefährlichere Team. Dortmund mit viel Einsatz, viel Willen, aber Gladbach mit den Toren. Ben Sebaini mit herrlichem Schlenzer kurz nach der Pause zum 3:2. Und Thuram machte den Deckel drauf. Gladbach gewinnt mit 4:2.
Es war der erste Sieg für Gladbach gegen Dortmund nach zuvor 11 Niederlagen in Serie. In der Tabelle ist Gladbach an Dortmund vorbeigezogen auf Champions League Platz 4. Auch in der zweiten Liga gab es heute ein Spitzenspiel. Der Tabellendritte Fortuna Düsseldorf empfing den Tabellenfünften Greuther Fürth. Über ein turbulentes Spiel berichtet Luise Kropf.
Fortuna Düsseldorf spielte auf Sieg. So rannte ab der 80. Spielminute Torhüter Florian Kastenmeier bei jeder Ecke der Fortuna mit in den Strafraum. Am Ende reichte es dann aber nur zum Punkt gegen Greuther Fürth. 3:3 der Endstand in einem absoluten Topspiel, das wild und temporeich war. Nach gut 30 Minuten lag Fortuna Düsseldorf 0:2 hinten. Karaman und Peterson glichen aus. Dann wieder die Führung für Greuther Fürth, das 3:2 erzielt durch Sebastian Ernst eine halbe Stunde vor Schluss. In der Schlussphase dann die Ecke von der rechten Seite. Florian Kastenmeier war mit nach vorne geeilt, sorgte für Unruhe und der 3:3 Ausgleich fiel durch einen Kopfball von Kevin Danso. Unterm Strich war das ein packendes Verfolgerduell in der zweiten Bundesliga.
Düsseldorf liegt hinter Spitzenreiter HSV und Bochum weiter auf Platz 3. Fürth ist Vierter mit 2 Punkten Rückstand auf die Fortuna. Im zweiten Spiel des Abends verlor Osnabrück gegen Aue 0:1. Zum Wintersport. Mausefalle, Hausberg und Zielsprung. Die Skifans wissen jetzt, wovon ich rede. Es geht um das berühmteste alpine Rennen der Welt. Die Hahnenkammabfahrt auf der Streif in Kitzbühel. Diesmal gab es keine Party und keine 90.000 Fans, aber leider wieder schwere Stürze. Martin Raspe.
Spektakulär, herausfordernd und gefährlich. Die Streif präsentierte sich wie jedes Jahr und hat den Fahrern alles abverlangt. Und sie forderte auch wieder einen Preis. 2 schwere Stürze des US-Amerikaners Brian Cochran Siegel und von Urs Grünbühl aus der Schweiz überschatteten das Rennen. Beide wurden mit dem Hubschrauber abtransportiert, beide waren aber ansprechbar. Das ist eine gute Nachricht. Die zweite: dass die deutschen Abfahrer überzeugt haben auf der Streif. Andreas Sander kam als Bester auf Rang 5. Gut oder sehr gut?
Genau dazwischen würde ich sagen. Noch nicht sehr gut. Ja, es war kurz davor. Aber es war schon eine sehr... das ist schwierig. Schwierige Frage. Das widerspreche ich mir zweimal selber. Es war genau zwischen gut und sehr gut.
Mindestens gut auch die Fahrt von Romet Baumann, der Achter wurde. Und auch die Plätze 12 und 13 von Dominik Schweiger und Josef Ferstl waren durchaus überzeugende Statements auf der schwersten Abfahrt der Welt. Die gewann zum ersten Mal der Schweizer Beat Feutz. 4-mal war er zuletzt Zweiter in Kitzbühel. Aber jetzt hat's geklappt mit dem Sieg. Anerkennung gab's da auch vom 8-platzierten Romet Baumann.
So oft, dass er im letzten Moment noch abgefangen worden ist und er hat's auf jeden Fall verdient.
Beat Feutz gewann vor Matthias Mayer aus Österreich und dem Italiener Dominik Paris. Fast 3 Stunden lang dauerte das Rennen wegen der vielen Unterbrechungen. Zuletzt sorgte der Wind auch noch dafür, dass das Rennen nach 30 Startern beendet wurde.
Berichtet Martin Raspe. Und morgen geht's in Kitzbühel direkt weiter mit der zweiten Abfahrt der Männer. Die Frauen waren heute im schweizerischen Crans-Montana unterwegs. Den Sieg in der Abfahrt holte sich Sofia Goggia aus Italien. Einzige Deutsche am Start war Kira Weidle. Sie belegte Platz 5. Enttäuschend verlief für die deutschen Biathleten das Einzelrennen über 20 Kilometer beim Weltcup in Antholz. Keiner schaffte es unter die besten 10. André Siems berichtet.
Wenn dieses verflixte letzte Schießen nicht wäre, die Deutschen hätten einen Platz auf dem Podest fest gebucht. Aber im Einzel über 20 Kilometer wird halt nicht 3, sondern 4-mal geschossen und dieses letzte Stehenschießen ging bei Arndt Peiffer daneben. Kurz davor war er auf Siegkurs, hatte 15 Schuss schon getroffen, keine Strafminute auf dem Konto. Dann merkte er plötzlich die Strapazen des Rennens. Die Beine waren nicht mehr so ruhig, zwei Scheiben blieben stehen, Pfeiffer wurde weit zurückgeworfen und kam als Elfter durch. Damit wurde er trotzdem der Beste im deutschen Team, denn die anderen ließen ebenfalls zu viel am Schießstand liegen. Roman Rees wurde noch 16., Johannes Kühn 18., beim Sieg des Russen Alexander Loginow.
Ganz anderes Thema, Turnen. Es geht um den Skandal am Bundesstützpunkt in Chemnitz. Genauer gesagt um psychische Misshandlung im Training durch eine Trainerin. Der Deutsche Turnerbund hatte eine Anwaltskanzlei beauftragt, den Vorwürfen nachzugehen. Jetzt liegen die Ergebnisse auf dem Tisch. Per Vorder-Wühlbecke berichtet.
In 17 Fällen liegen Anhaltspunkte für die Anwendung psychischer Gewalt durch die Trainerin vor, so schreibt es der DTB in seiner 13-seitigen Pressemitteilung. Die ausgeübte psychische Gewalt wird in verschiedene Kategorien eingeteilt. Am häufigsten wurde von den Athletinnen aufgeführt: Herabsetzen, offene feindselige Behandlung, Anschreien, Demütigen oder lächerlich machen. Außerdem hätte die Trainerin Athletinnen zu ungesundem Essverhalten gezwungen oder aufgefordert, das Idealgewicht für die Sportler zu erreichen. Weiter hätten mehrere Athletinnen von strengen und unrealistischen Erwartungen berichtet, mit Androhung von drastischen Konsequenzen, wenn diese Erwartungen nicht erfüllt würden. Allerdings hätten sich auch Athletinnen positiv über die beschuldigte Trainerin geäußert und ihr Engagement gelobt, auch außerhalb des Sports. Trotzdem fordert der DTB, das Arbeitsverhältnis mit der Stützpunkttrainerin Dagmar Frese und mit einem weiteren Trainer zu beenden. Umsetzen müsste das allerdings der Olympiastützpunkt Chemnitz, das ist der Arbeitgeber. Der Deutsche Turnerbund selbst gab sich in der Pressemitteilung sehr selbstkritisch und hat eingestanden, nicht genug getan zu haben, um die eigenen Standards zum Schutz der Turnerinnen zu gewährleisten. In der Pressemitteilung hat der Turnerbund auch bereits erste konkrete Änderungsvorschläge gemacht. Der Verband hat sich auch stellvertretend für den organisierten Turnsport bei allen betroffenen Turnerinnen für das entstandene Leid entschuldigt. Bereits morgen geht das DTB-Präsidium in eine zweitägige Klausurtagung, um den Struktur- und Kulturwandel einzuleiten. Im Verband und damit auch im Leistungssportturnen.
Berichtet Per Vorder-Wühlbecke. Zum Handball. Bei der WM in Ägypten hatte die deutsche Mannschaft heute spielfrei. Am Tag nach der Niederlage gegen Europameister Spanien war die Enttäuschung im DHB-Team noch groß. Auch bei Kreisläufer Johannes Goller.
Es war natürlich total bitter und im Nachhinein auch erstmal hart, weil wir uns tatsächlich wieder nicht für eine gute Aufholjagd belohnt haben. Also was wir Anfang zweiter Halbzeit spielen, das ist schon auf einem richtig hohen Niveau. Aber es zeigt natürlich auch, dass Gegner auf diesem europäischen Top-Niveau vielleicht noch ein bisschen abgezockter und erfahrener sind als wir.
Der Blick richtete sich heute auch schon nach vorne auf die letzten beiden Hauptrundenspiele und die muss das DHB-Team unbedingt gewinnen. Thomas Kuss.
Axel Krummer, Sportvorstand des DHB, glaubt vor den beiden abschließenden WM-Partien morgen gegen Brasilien und am Montag gegen Polen noch an die Mini-Chance auf das Viertelfinale.
Es ist klar, dass wir, wenn wir noch eine Chance haben wollen, das Viertelfinale zu erreichen, die restlichen Spiele gewinnen müssen, was ich uns auch erneut natürlich zutraue. Aber eben auch es so sein muss, dass unter anderem die Polen die Ungarn bezwingen müssen und dann irgendwann kann es dann zum Dreiervergleich kommen.
Die deutschen Handballer haben es nicht mehr in der eigenen Hand, nur die eigene Leistung. Und die muss auch erstmal passen, um nach zwei bitteren Niederlagen wieder zurück in die Erfolgsspur zu finden.
Das Spiel gegen Brasilien beginnt morgen um 20.30 Uhr. Die Olympischen Spiele in Tokio sollen am 23. Juli losgehen, aber ob sie dann wirklich ausgetragen werden können, ist fraglich. Eine britische Tageszeitung behauptet, dass sich die japanische Regierung schon auf eine Absage der Olympischen Spiele verständigt haben soll. Japan dementiert. Katrin Erdmann.
In dem Artikel von The Times heißt es, Japan würde sich schon auf das nächstmögliche freie Datum 2032 fokussieren. Die Zeitung zitiert anonym ein langjähriges Mitglied der regierenden Liberaldemokraten mit den Worten: Die Spiele sind dem Untergang geweiht. Jetzt geht es nur noch darum, bei einer Absage das Gesicht zu wahren. Der stellvertretende Regierungssprecher Sakai wies die Behauptungen für japanische Verhältnisse ungewöhnlich scharf zurück. Daran sei nichts wahr. Japans Regierungschef Suga unterstrich im Parlament, dass er und alle anderen Partner nach wie vor fest entschlossen seien, die Spiele auszurichten. Und auch IOC-Präsident Bach schaltete sich ein und erklärte, es gebe keinen Plan B. Weil Tokio und weitere Regionen wegen der Corona-Lage nach wie vor im Ausnahmezustand sind, hatte es in den vergangenen Tagen von verschiedenen Seiten Zweifel an den Spielen in diesem Jahr gegeben. Unter anderem von einem Kabinettsmitglied und einem Mitglied vom japanischen Olympischen Komitee.
Und der Deutsche Fußballbund hat sich erstmal zu den Kontroversen um den Wikipedia-Eintrag von Generalsekretär Curtius geäußert und um Entschuldigung gebeten. Der DFB schrieb auf Twitter, dass man einen Dienstleister mit einer Überarbeitung des Eintrags beauftragt habe. Dabei sei es versäumt worden, die gemachten Änderungen als Paid Editing zu kennzeichnen. Ja, und das war Sportaktuell am Freitagabend. Ich bin Uli Schäfer und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.